Werbung.
Es ist November und damit ist das Wetter grau und trüb und die Stimmung manchmal auch. Solche Zahlen wie die von der Weltwetterorganisation verstärken dieses Gefühl manchmal, denn die hat kürzlich den stärksten je gemessenen CO2-Anstieg in der Atmosphäre gemeldet. Aber es gibt auch einen Lichtblick. Uns. Denn die Zunahme der Treibhausgasemissionen ist ja menschengemacht. Es sind also auch wir Menschen, die folglich daran etwas ändern können und auch müssen. Konkret sind rund 3/4 der Treibhausgasemissionen auf die Energiegewinnung und auch Nutzung zurückzuführen. Das heißt, wer jetzt auf Ökoenergie setzt, der unterstützt maßgeblich den Klimaschutz. Echte Ökoenergie bekommt ihr zum Beispiel beim Ökoenergieversorger Polarstern. Hier findet jeder den passenden Tarif. Immer ist es 100% zertifizierte Ökoenergie und egal welchen Tarif ihr wählt, für jede verkaufte Kilowattstunde investiert Polarstern in den Bau neuer Ökokraftwerke. In Deutschland finanziert Polarstern den Bau von PV-Anlagen auf Mehrparteiengebäuden und in Ländern des globalen Südens wie Madagaskar errichtet Polarstern ganze Solarstromnetze in Kleinstädten. Und diese dezentrale Energiewende bewirkt so viel. Sie unterstützt eine saubere, grüne und preiswerte Stromversorgung weltweit. Wenn ihr das genauso spannend findet wie wir, dann schaut direkt bei Polarstern vorbei unter polarstern-energie.de. Und wenn ihr dabei den Code Wochendämmerung nutzt, dann bekommt ihr eine Gutschrift von 20 € auf die nächste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 7. November 2025 mit
Deutschland digital,
einer skurrilen Nachricht,
der angespannten Mitte,
Lieferkettengesetzen,
einer verunsicherten Bevölkerung,
der Klimakonferenz,
der Westsahara,
einer Prüfkampagne,
den EU-Klimazielen,
Schamdschaft zu Sudan,
der Gasspeicherumlage,
einer guten Nachricht,
dem Börsenticker,
einem Limerick der Woche,
Katrin Rönicke
und Holger Klein. Ich fange...
Pass auf, hell freezes over.
Was ist?
Ich habe vorhin meine Fahrzeugscheine, also so hieß das früher, heute heißt es Zulassungsbescheinigung Teil 1. Warum das so heißt, weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen, weil wenn ich das wüsste, könnte ich mich nicht mehr so boomermäßig drüber aufregen, dass das nicht mehr so heißt wie früher. Jedenfalls habe ich vorhin meine Fahrzeugscheine, Achtung, digitalisiert.
Wahnsinn.
Es gibt eine App, die heißt IKFZ, die kommt vom Kraftfahrtbundesamt und da kann man dann seine Fahrzeugscheine so rein importieren, auf dass man sie immer bei sich hat, wenn man sein Smartphone bei sich hat. Weil ich habe nichts, habe ich öfter nicht dabei, als den Fahrzeugschein fürs Moped. Bis jetzt. Und das funktioniert.
Ja, cool.
Wo ich es nur mal gesagt habe, es hat mich eben ein bisschen aus der Bahn geworfen.
Das ist so, wie ich mich neulich online einfach umgemeldet habe mit der Online-Funktion meines Personalausweises, wobei das einfach nicht stimmt. Es war nicht einfach.
Irgendwas scheint hier zu passieren.
Es passiert was.
Irgendwas passiert in Deutschland. Ich bin irritiert. Eigentlich hatten wir doch Stillstand ausgerufen.
Ja, das hat bestimmt noch die Ampelregierung alles angestoßen.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja.
Ich habe eine skurrile Nachricht mitgebracht. Das ist eigentlich eher eine schockierende Nachricht diese Woche. Als wir letztes Mal zusammen hier aufgenommen haben, war ja Halloween. Und ich bin so jemand, wenn 31. Oktober naht, dann sorge ich dafür, dass ich Süßigkeiten zu Hause habe, weil bei mir auch so Tradition ist, dass die Kinder durch die Wohnanlage laufen und überall klingeln und dann will man natürlich nicht mit leeren Händen dastehen.
Ja, ich mache bei mir vorne raus immer das Licht aus.
Ja. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil letztendlich wurde nur einmal geklingelt. Wobei, das stimmt auch nicht. Also es wurde einmal wegen Süßigkeiten geklingelt.
Und das waren die Zeugen Jehovas.
Nein, es wurde nur einmal wegen Süßigkeiten geklingelt. So.
Okay.
Und dann waren das so ganz kleine Kinder, die immer nur so, ich nehme ein Ding. Ja, weißt du, so die großen Kinder immer so Schaufel, Schaufel, Schaufel.
Genau.
Aber die ganz kleinen immer so, ich nehme mal ein Bonbon. Sehr zurückhaltend. Es gab viele Klingelstreiche auch noch, muss man auch sagen. Also es wurde nicht nur einmal geklingelt, aber einmal wegen Süßigkeiten. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber hinterher habe ich dann gelesen, nach Halloween, dass es vielleicht auch besser so ist, weil...
Zucker ungesund ist?
Nee, weil tatsächlich gab es Meldungen aus dem Südwesten Deutschlands, dass an Halloween Nägel in den Süßigkeiten mancher Kinder gefunden wurden. Also hinterher.
What?
Ja, der SWR schreibt, eine Frau fand einen 2 Zentimeter langen Nagel in einer Süßigkeit, die ihre 12 Jahre alte Tochter vom Tür-zu-Tür-Gehen an Halloween mitgebracht hat.
Alter.
Es sei nicht auszuschließen, dass der Nagel absichtlich in ein Schokoladenei gesteckt worden sei, teilte die Polizei mit. Und jetzt kommt's, weitere Fälle wurden am Tag nach Halloween bekannt.
Krass.
Also es gab noch mehrere Fälle.
Was für, ja.
Ja. Und dann habe ich noch eine Nachricht aus den USA gelesen, wo es ganz ähnliche Meldungen gab, nämlich in Rockville in den USA. Da gab es wohl Packungen von Gummibärchen, in denen Nadeln waren, so lange Nähnadeln, so fast schon ein bisschen wie so Ledernähnadeln oder so, sehr lange Dinger. Und im Verdacht steht dort ein 9-Jähriger, der diese Nadeln in den Gummibärchenpackungen versteckt haben soll. Also generell habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich passiert? Seit wann ist Halloween ein Synonym für komplette Eskalation? Wenn du dir die Polizeimeldungen von letzten Freitagabend, also 31. Oktober, ja, anschaust, also auch hier in Deutschland, seit wann ist das denn eigentlich irgendwie so Chaostage und zweites Silvester und also wirklich, was
wieso,
auch hier
echt
an Böllern und an Feuerwerkskörpern los war an dem
Abend.
Habe
ich nicht mitgekriegt.
Ja, also das war ich, wo ich dachte, was ist denn los? Naja, und dann habe ich noch eine kleine Meldung, die tatsächlich ein bisschen witzig ist, bei der Hessenschau gefunden. Rate mal, Holger, woraus Mehl gemacht wird.
Aus Weizen oder Ähnlichem, also aus Korn.
Ja, daraus kann man das machen. Man kann es aber natürlich auch aus Mehlwürmern machen. Sagt ja schon der Name. Mehlwürmer.
Ja, stimmt, ist ja Mehl, genau. Da dürfte auch die EU nichts dagegen haben, dass das Mehl heißt, dann, weil es ja aus Mehl.
Exakt. Und tatsächlich macht das eine kleine Cafeteria in Marburg, so ein Studentencafé. Die packen dann Mehl aus Mehlwürmern in ihre Törtchen, backen Waffeln, wo dann so andere crunchy Insektenteilchen drauf sind. Und das fand ich irgendwie witzig, weil was immer so eklig klingt und ich weiß auch nicht, ob ich es schaffen würde, das zu essen, ist ja umwelttechnisch total sinnvoll. Also wenn wir Menschen es schaffen würden, unsere Ekelgrenze da zu überschreiten und so ein bisschen den Kopf auszuschalten, dann wäre ja die Proteinversorgung mit Insekten so umweltfreundlich verglichen mit Fleischkonsum. Ja, ich habe das nochmal ein bisschen versucht in Erfahrung zu bringen, wie da so die Unterschiede sind. Und es gibt tatsächlich auch erste Studien, wie viel umweltfreundlicher Insektenverzehr im Vergleich zu Fleischverzehr ist. Und da gibt es so Sachen wie Flächenverbrauch. Ist natürlich bei einem Mehlwurm oder einfach so einem Kilo Mehlwurm sehr viel geringer als bei Rind und Rindern.
Ja. Ist es irgendwo höher als bei Rind?
Nee, das eh nicht. Nee. Okay. Tatsächlich glaube ich nicht. Vielleicht sowas wie Walross. Nein, aber das essen wir ja nicht. Dann Wasserverbrauch ist so viel geringer. Und was ich am krassesten finde, es gibt eine Studie, die kommt zu dem Schluss, dass 1 Kilogramm Insekt nur ungefähr 1% der Treibhausgase erzeugt wie 1 Kilogramm Rind oder Schweinefleisch.
Ja.
1%. Also finde ich ziemlich cool eigentlich. Und ich höre schon die Kommentare, oder besser gesagt, ich habe sie vor meinem inneren Auge. Warum werdet ihr nicht einfach vegan?
Das oder der Aiwanger schreibt Kommentare und sagt, er wird sich nicht vorschreiben lassen, jetzt Würmer zu essen.
Ja, aber unsere Hörerinnen und Hörer würden eher fragen, warum muss es denn Insekten sein? Warum werdet ihr nicht einfach vegan? Und das ist ja auch ein valides Argument. Also gerade die Umweltbilanz ist bei veganer Ernährung tatsächlich besser, sehr viel besser nochmal. Aber es gibt tatsächlich Vorteile, die eine Insektenernährung, nenne ich es jetzt mal, gegenüber einer veganen Ernährungsweise hätte. Und das sind so die typischen Mangelerscheinungen, die man bekommen kann, wenn man sich vegan ernährt und nicht darauf achtet, dass man sich ausgewogen ernährt. Also wenn man beschließt, sich vegan zu ernähren, muss man ja dafür sorgen, dass man sowas wie Vitamin B12 oder Omega-3-Fettsäuren oder so alle Aminosäuren genug bekommt, weil die Bioverfügbarkeit von bestimmten Nährstoffen im Fleisch ein wenig besser ist als in bestimmten Pflanzenstoffen. Es ist nicht ausgeschlossen. Wie gesagt, wenn man sich darum kümmert, kriegt man das auch irgendwie hin. Aber ich glaube zum Beispiel, Vitamin B12 ist sehr verbreitet, dass Leute, die sich vegan ernähren, das dann halt einfach als so Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und da sind Insekten teilweise besser. Es ist einfacher, sich ausgewogen zu ernähren, als wenn man komplett auf tierische Nahrungsmittel verzichtet. Was ich aber gar nicht so den spannendsten Aspekt finde. Wie gesagt, man kann es ja auch irgendwie anders schaffen. Was ich spannend fand, war, dass in Krisensituationen, also so Naturkatastrophen, Hungerkatastrophen und so weiter, es viel schneller ist, Insekten zu züchten, als Soja- oder Hülsenfrüchte wachsen zu lassen. Und das fand ich doch mal ein Argument, was vielleicht auch Veganerinnen und Veganer nicht so schnell von der Hand weisen können.
Ich weiß ja nicht.
Ich fand es jedenfalls irgendwie ganz cool, mal irgendwie so, also weil ich das auch nicht auf dem Schirm hatte. Ne? So, okay, klar, so Hungerkatastrophen, es geht recht schnell, Insekten zu züchten. Vermehren sich recht schnell, viele von denen, viele.
Naja, muss man ja nur mal im Sommer in die Küche gucken, ne?
Eben.
Es gibt mal wieder eine neue Studie, die sich mit der Bevölkerung beschäftigt, die Mitte-Studie, und zwar eine der Mitte-Studien, da gibt es ja ein paar, diesmal von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die gucken sich seit knapp 20 Jahren rechtsextreme, demokratiegefährdende und menschenfeindliche Einstellungen in der Bevölkerung an. Ich fange mal mit dem Fazit an. Wenn du danach noch Details hören willst, kannst du mir das ja sagen. Das Fazit ist ein Zitat aus der Studie. Die Ergebnisse zeigen, dass eine weitere Ausbreitung dogmatischer und eindeutiger rechtsextremer Ideologien in der Mitte gebremst werden kann, wenn auch nur auf einem stabilen Niveau. Zudem bieten Versatzstücke dieser Ideologie wie Menschenfeindlichkeiten oder die Befürwortung einer Diktatur Brücken vom Rechtsextremismus in die Mitte. Zwar weisen nur 3% der Befragten ein klar rechtsextremes Weltbild auf, dabei darf aber die Zustimmung zu den einzelnen Facetten und Elementen rechtsextremer Ideologien nicht übersehen werden. Mit anderen Worten, Kernnazis haben wir vergleichsweise wenig, aber vergleichsweise viele Leute stimmen einzelnen Aussagen der Kernnazis zu. Die Befragten der Mitte-Studie wünschen sich mit absoluter Mehrheit mehr Bildung zu den Themen Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit und Demokratie. Allerdings ist das Vertrauen in die Politik und die Regierung gesunken, sodass es umso mehr darauf ankommt, dass die Politik ein Vertrauenszeichen sendet und die politische Bildung stärkt. Die Studie zeigt auch, dass zivilgesellschaftlich orientierte Menschen, die Werte von Solidarität und Fairness vertreten, besser geschützt sind vor antidemokratischen Einflüssen. Eine für diese Werte aktive Zivilgesellschaft zu verdächtigen, einseitige Ideologien zu vertreten, wird das Misstrauen erhöhen und Polarisierungen nicht bremsen. Dazu kann die Politik die Studie auch zur Selbstreflexion heranziehen. In allen demokratischen Parteien finden sich Ressentiments, die bearbeitet werden können. Möchtest du noch ein paar Details hören?
Aber sehr gerne.
3/4 der Menschen in Deutschland lehnen rechtsextreme Einstellungen ab.
Sehr schön.
Die 3% mit dem klaren rechtsextremen Weltbild hatten wir gerade. Es sind 3,3%, aber das macht den Braten nicht fett.
Aber jede, die Veränderung ist doch da auch nochmal erwähnenswert, oder?
Das die habe ich mir jetzt nicht explizit angeguckt, ehrlich
ich
gesagt.
Ich meine, das ist jetzt ein Fall für den Faktencheck, dass es vorher über 8% waren bei der letzten
Es ist weniger geworden tatsächlich. Genau. Wie ich eingangs vorgelesen hatte. Ne? Ausbreitung gebremst auf stabilem Niveau.
Halbiert. Mehr als halbiert. Das finde ich schon cool.
Ja gut, Kernnazis. Aber die sind nicht das Problem. Auch 10% Kernnazis sind nicht das Problem. 50% Leute, die trotzdem so einen Scheiß denken, die sind das Problem. Jeder 5. äußert sich ambivalent gegenüber rechtsextremen Aussagen. Das nennt die Friedrich-Ebert-Stiftung Graubereich. Und das ist das Ding, wo sie sehen, dass er sich gefestigt hat und sich offen für antidemokratische Orientierungen zeigt. Fast jeder 5. stimmt nationalchauvinistischen Aussagen zu. Sowas wie, das oberste Ziel der deutschen Politik sollte es sein, Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zusteht. Fände ich sehr spannend, nochmal nachzufragen, was diese Leute genau meinen mit zusteht.
Ja,
das wäre aber eine andere Arbeit.
Macht und Geltung, finde ich auch.
Naja, Macht und Geltung kann man ja drüber reden, aber was steht uns denn zu? Wo ist das denn irgendwie? Wo kann ich das denn? Wo steht das denn? Woher weiß ich das, was uns dazu steht? Jeder 6. befürwortet eine Diktatur. 70% empfinden den zunehmenden Rechtsextremismus als Bedrohung für Deutschland. Jeder 5. verharmlost den Rechtsextremismus. Sie schreiben, wer den Rechtsextremismus verharmlost, erkennt zudem keine eigene oder gesellschaftliche Verantwortlichkeit für die Auseinandersetzung damit an. Klar. Ist selbst deutlich eher rechtsextrem eingestellt und billigt den Einsatz politischer Gewalt. 7,5% billigen und rechtfertigen körperliche Gewalt gegen Fremde. Fast 80% der Bevölkerung bezeichnen sich grundsätzlich als überzeugte DemokratInnen. Allerdings, nur noch gut die Hälfte finden, dass die Demokratie im Großen und Ganzen gut funktioniert.
Und auch das, finde ich, ist ein so wichtiger Hinweis an die Politik, weil das ist auch was, was ich so ankreuzen würde, ganz ehrlich gesagt. Also ich habe auch das Gefühl, irgendwas funktioniert gerade nicht. Irgendwie sind da andere Interessen an der Macht, als ich die Interessen, die aktuell, oder was heißt die Interessen, aber also die Politik, die aktuell notwendig wäre, wird nicht gemacht dadurch. Das hatten wir ja schon mal, das haben wir ja immer wieder, ne, diese Diskussion so, wer setzt sich denn gerade durch in der Politik und wie kommt das eigentlich? Aber komme ich nachher nochmal zu.
Fast alle der Leute, die sagen, die Demokratie funktioniert im Großen und Ganzen gut, vertrauen ihr fast geschlossen und lehnen Aussagen ab, die die Demokratie delegitimieren. Auf der anderen Seite stimmen knapp 2/3 derjenigen, die die Demokratie als nicht gut funktionieren oder unfair bewerten, Demokratie misstrauen und delegitimierenden Aussagen zu. Delegitimierende Aussagen sind sowas wie, die regierenden Parteien betrügen das Volk. Etwas mehr als 1/3 findet, es gehe in Deutschland insgesamt gerecht zu. 88% aller Befragten meinen, in der Demokratie sollten die Würde und Gleichheit an erster Stelle stehen. 1/3 ist allerdings der Ansicht, im nationalen Interesse können wir nicht allen die gleichen Rechte gewähren. 1/4 meint, es werde zu viel Rücksicht auf Minderheiten genommen. Jeder 10. lehnt es ab, die Grundrechte von Minderheiten zu schützen. Fast 1/3 der Leute unterstellt den Geflüchteten Sozialmissbrauch. Das ist echt interessant. Jede 6. Person gibt an, bei der Politik Israels gut verstehen zu können, dass man etwas gegen Juden hat. Jeder 6. Ja. Jeder 10. fordert, Frauen sollen sich wieder mehr auf die Rolle als Ehefrau und Mutter besinnen. Merkst, wir sind jetzt gerade in der Dimension gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. 19% werten Transmenschen ab. 36% stimmen der Aussage zu, Langzeitarbeitslose machen sich auf Kosten der Gesellschaft ein bequemes Leben. Über 1/3 der Bevölkerung ist dieser Meinung. Krass. Jeder 10. ist zumindest teilweise der Meinung, für Behinderte würde zu viel Aufwand getrieben.
Was? Okay.
Jeder 4. zeigt sich wenigstens teilweise bereit, die Gleichwertigkeit von Menschen in Frage zu stellen. 6% der Leute werten mehrere Gruppen gleichzeitig ab.
Ja gut, das ist dann auch wieder die Rechtsextremen, die sowohl gegen Transpersonen als auch gegen MigrantInnen, als auch gegen Behinderte und Juden was haben.
Und muss man auch mal reingucken, also was die da machen in dieser Arbeit, das ist ein 400 Seiten dickes Buch, was man da lesen kann, wenn man das möchte. Das ist ein sehr fluides Ding. Ne? Also in dem Moment, wo ich Holger Klein mehrere Gruppen übergreifend abwerte, ne, könnte es ja genauso gut sein, dass ich sage, ich suche mir irgendeine Gruppe, was kann ich für eine Gruppe? Rothaarige sind scheiße und Blonde fahren schlecht Auto oder irgendwie sowas. Das zählt da auch schon so ein bisschen rein. Also das ist jetzt nicht eine Frage, die Sie da gestellt haben. Ich wollte nur irgendwie was halbwegs Neutrales mir rauskramen. 1/4 der Befragten hängt einer libertär-autoritären Ideologie an. Also einem neoliberalen, hyperindividualistischen, autoritären Gesellschaftsbild. Diese Leute neigen deutlich stärker zu einem rechtsextremen Weltbild und der Billigung politischer Gewalt. Ich zitiere mal wieder. Der leistungs- und nützlichkeitsorientierte Blick auf die Welt ist anschlussfähig an antidemokratische, rechtsextreme und gewaltbilligende Haltungen. Die Idee, nicht zu viel oder gar keine Solidarität mit Schwächeren zu zeigen, da dies unprofitabel sei und die eigene individuelle Freiheit bedrohe, transportiert dabei Menschenfeindlichkeit subtiler als der klassische Rechtsextremismus in die gesellschaftliche Mitte. Menschen mit einer hohen Neigung zu Autoritarismus im Erwachsenenalter, die auch eine autoritäre bzw. leistungsorientierte Erziehung durch ihre Eltern hatten, die verfügen überdurchschnittlich oft über ein rechtsextremes Weltbild und neigen doppelt so häufig dazu, den gegenwärtigen Rechtsextremismus zu verharmlosen und neigen stärker dazu, in der Schule mehr Disziplin und Gehorsam zu lernen. Mit anderen Worten, die neoliberale Erzählung von der Leistungsgesellschaft ist anschlussfähig nach rechts außen.
Ja, klar.
Ja, aber ist doch schön, wenn man das auch mal in so einem Papier sieht.
Stimmt.
Nur noch 56% der Befragten sehen den Klimawandel als eine große Bedrohung für das Land. Das ist ein extremer Rückgang. Jeder 7. Befragte spielt Klimaschutz gegen soziale Gerechtigkeit aus, ohne jedoch Einkommensschwächere entlasten zu wollen.
Ja, das ist ja typisch. Das ist ja so typisch. Ja, wasch aber die Armen.
Wasch mir den Pelz, mach andere nass. Je jünger die Befragten sind, desto häufiger findest du unter denen ein rechtsextremes Weltbild. Je älter die Befragten sind, desto häufiger findest du Nationalchauvinismus und Sozialdarwinismus. Fremdenfeindlichkeit und Rassismus liegen im Osten höher, Sozialdarwinismus und Klassismus im Westen. Je höher dein Schulabschluss, desto geringer deine Zustimmung zu antidemokratischen Einstellungen. Wie sieht's wohl beim Geschlechterunterschied aus?
Ich mache ja schon lange dieses Thema, ne? Die Frauen werden immer linker und die Männer immer rechter.
Ungefähr so sieht's aus. Ja. Männer fallen deutlich häufiger auf als Frauen durch die Befürwortung von Rechtsextremismus, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Gewalt. 3/4 sind zufrieden mit ihrem Leben und finden, es lebt sich gut in ihrer Region. 2/3 bewerten die Daseinsvorsorge positiv. Dann gibt's noch 1/3, das ist weniger zufrieden und das neigt zu Demokratiedistanz, wie die Studie schreibt, auf ganzer Linie. Das heißt, die misstrauen der Demokratie häufiger, normalisieren eher die AfD und teilen häufiger rechtsextreme Einstellungen. Und ich ende mein Referat wieder mit einem Zitat mit der Überschrift Was tun? 61% der Befragten halten Bildung für ein wichtiges Instrument in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus. Bildung sollte gestärkt werden, wobei es insbesondere auf Mündigkeit, Autonomie, Demokratieerfahrungen ankommt, sowie auf Politik und Digitalkompetenz ausgelegte Bildungs-, Erziehungs- und Sozialisationssettings in Schulen. Also da, wo wir all das wahrscheinlich eher nicht finden dieser Tage.
Naja, nee, das kannst du so pauschal nicht sagen.
Okay. Dann haben wir ja kein Problem.
Das stimmt auch nicht. Und ich finde auch, dass immer alles den Schulen zu beantworten ist zu wenig, weil wie du ja auch gesagt hast, gerade auch die etwas Älteren, zum Beispiel Generation X, sind oft das Problem. Also und da ist Schule ein bisschen spät.
Zum Kampf gegen Rechtsextremismus gehört auch die Stärkung des Sozialstaates. Reale Verteilungsfragen und Gerechtigkeitsdefizite sollten adressiert und bearbeitet werden, wobei Solidarität als zentrale Bewertungskategorie von Politik zu betrachten wäre, etwa in Fragen der Asyl-, Migrations-, Gleichstellungs-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Dies kann gelingen, und da sind wir jetzt bei den Erwachsenen, dies kann gelingen, indem Orte geschaffen und Initiativen gestärkt werden, die kontroverse Debatten erlauben und Mitbestimmung ermöglichen. Die Hälfte der Befragten sind bereit, selbst aktiv zu werden, um die Demokratie zu schützen.
Voll gut.
51% sind das. 51% der Befragten sind bereit, selbst aktiv zu werden, um die Demokratie zu schützen. Mit anderen Worten, wenn man es richtig anstellt, geht die Hälfte der Bevölkerung gegen rechts auf die Straße.
Ja, und das hat man ja auch gesehen bei den großen Demos nach der Korrektivrecherche zu der Remigration. Da waren ja unfassbar viele Menschen auf der Straße.
Und das war spontan und das war ja keine Bewegung wie Fridays for Future oder irgendwie sowas. Ja,
genau.
Was ich gesagt habe, die Hälfte aktiv zu werden und sind bereit oder könnten Teil zivilgesellschaftlicher Initiativen gegen Rechtsextremismus werden.
Tja.
Das ist insgesamt, ist es bitter, aber es ist nicht alles verloren.
Gegenteil.
Und wo ich gerade bei Zahlen bin, hänge ich da direkt nochmal den aktuellen Deutschland-Trend dran. Den gibt es einmal im Monat von Infratest DIMAP für die ARD. Manchmal mit interessanten Zahlen, diesmal waren ein paar drin. Und zwar eine Liste, gewichtet natürlich, das wichtigste Problem, um das sich die Politik kümmern muss. Auf Platz 1 Zuwanderung und Flucht.
Na, super.
Weiter geht's mit Wirtschaft und sozialer Ungerechtigkeit bzw. Armut, Bürgergeld. Danach Umweltschutz, Klimawandel. Danach erst Rente, Alterssicherung. Danach bewaffnete Konflikte, Frieden, Außenpolitik, Bildung, Schule, Ausbildung, innere Sicherheit, Kriminalität, Terror, Gesundheitswesen, medizinische Versorgung und Pflege. Auf dem vorvorletzten Platz Politik und Verwaltung, Abgehobenheit und Politikverdrossenheit auf dem letzten Platz. Und das entspricht ziemlich genau meiner, your mileage may vary, meiner Wahrnehmung der Berichterstattung der letzten Wochen und Monate. Mhm. In dieser Reihenfolge haben Medien gewichtet und darum gewichten Menschen in dieser Reihenfolge, die hoffentlich Medien nutzen. Den öffentlichen Raum halten fast die Hälfte der Leute für eher bis sehr unsicher.
Tja.
Ja. Habe ich gedacht, wahrscheinlich haben die nur Frauen gefragt.
Nee.
Nicht? Aber die Töchter sind doch... Ja, auch da ist die Frage, was heißt das eigentlich? Was heißt unsicher? Was meinst du mit unsicher? Was ist das? Aber es sind auch so, diese Fragen werden da nicht gestellt. Das ist halt keine qualifizierte Analyse. Auch interessant fand ich noch, immerhin knapp die Hälfte hält ihre finanzielle Absicherung im Alter für sicher. Die Hälfte. Die andere Hälfte ist genauso knapp und hält es halt für unsicher. Also es sind nicht ganz 50% jeweils. Aber nur ein gutes Viertel hält die Zukunft seiner Kinder für sicher. Und mehr als die Hälfte hält die Zukunft seiner Kinder für unsicher. Auch da würde ich gerne qualitativ nochmal fragen. Ich würde gerne alle mal fragen, was haltet ihr denn eigentlich für eine sichere Zukunft eurer Kinder? Wie sieht die aus? Wie ist die, ne? Was ist das? Und zweitens, was unternehmt ihr eigentlich persönlich, um die Zukunft eurer Kinder zu sichern?
Hm. Ja.
Aber also nicht im familiären Sinne, sondern im politischen Sinne.
Aber genau,
gut, kriegen wir halt keine Antworten drauf, weil wir sind informationstechnisch in der Lage, solche Fragen zu stellen. Weil eigentlich bräuchte man ja nur, also in meiner naiven Vorstellung, sowas wie so eine Corona-App, aber halt für Bevölkerungsforschung. Aber ist, wie gesagt, ist wahrscheinlich viel zu naiv. Ich war 1987 auch für die Volkszählung, von daher.
Finde ich aber eigentlich eine gute Idee, muss ich sagen. Ja,
ja, dass irgendwie anonym, pseudonym, wie auch immer, da Daten erhoben werden. Irgendwie. Was meinen Sie eigentlich, wenn ich sage, oder was meinst du eigentlich, wenn du sagst? Das fände ich total klasse. Da könnte man so Liquid Democracy-mäßig irgendwie so ein kontinuierliches Polling machen, damit die Politik überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriegt.
Super. Ja, was ich da übrigens gerade einen Podcast-Tipp einwerfen möchte von einem Podcast, den ich neu moderiere, und der heißt Transfer Talks Jugendgerechte Politik. Also da geht es um Politik, die sich um die Anliegen und um die Bedürfnisse von jungen Menschen kümmert, die aber eben auch ganz stark diese Zukunftsfrage stellen. Ne? Also da geht es eben sehr viel darum zu gucken, okay, was von dem, was jetzt gerade in der Politik entschieden wird, hat welche Folgen für die nächsten Generationen und wie kann man es eigentlich schaffen, dass junge Leute da mehr mitreden können, weil sie werden direkt davon betroffen sein. Und das ist tatsächlich was so ein bisschen auch aus den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, hervorgeht, dass das unter der neuen Regierung noch viel düsterer aussieht und was die ganz stark versuchen, ist da Zugänge zu bekommen und wirklich auch mit der Politik in Kontakt zu kommen, um diese Interessen da auch stärker durchzusetzen. Weil so eine richtige Lobby haben junge Leute bisher kaum. Nicht. Ja. Also da gibt es Organisationen und da spreche ich auch mit Leuten, die diese Organisation vertreten. Aber die müssen richtig darum ringen, dass sie auch Gehör finden.
Ja, ja, ist ja auch anstrengend, ne? Also es ist ja nicht das, ne, also mal eben irgendwie, weiß ich nicht.
Es ist leichter für die nächsten 4 Jahre was zu machen, ja.
Mal eben die Bundespolizei 100.000 Überstunden machen zu lassen, um ein paar Leute an der Grenze wegzuschubsen, ist halt einfacher, als ein dickes Brett zu bohren.
Ja. Und übrigens, wo du sagtest, ne, 50% würden auf die Straße gehen, da kommen wir zu meiner Prüfkampagne. Prüf steht kurz für Prüfen rettet übrigens Freiheit. Und das ist eine deutschlandweite Kampagne von Nico Semsrott, der sich gedacht hat, naja, also in Deutschland prüfen wir doch eigentlich alles, ne? Also wir haben den TÜV, wir haben Stiftung Warentest, wir haben alles Mögliche, was die Leute irgendwie in Gefahr bringen könnte, wird geprüft, damit es sie nicht in Gefahr bringt. Aber was wir nicht prüfen, ist, ob die AfD eigentlich
eine Gefahr ist.
Genau. Ja. So, und deswegen setzen die sich jetzt dafür ein, hey, lass doch mal prüfen, ob wir die AfD wirklich weiter als Partei zulassen wollen. Und da gibt es morgen einen großen Kampagnenauftakt, also morgen am 8. November. Und ich werde da einfach mal auch die Seite der Kampagne verlinken, weil es soll vor allem eine dezentrale Geschichte werden. Also die setzen da vor allem auf die Bundesländer, weil es gibt ja 3 verschiedene Ebenen, wie so ein Prüfverfahren losgestoßen werden könnte. Das könnte die Bundesregierung tun, die wird den feuchten Kehricht tun. Das könnte der Bundestag tun. Der wird die notwendige Mehrheit auch nicht kriegen. Und es könnten eben die Länder machen. Und Nico Semsrott sagt ganz schön und hat auch tolle Leute mit an Bord. Also ich habe schon, Bela von den Ärzten hat schon Werbung dafür gemacht und so. Also es ist ein großes Bündnis. Sagt halt, am besten können wir dezentral, also in den Landeshauptstädten Stress machen, indem wir da vor den Regierungsgebäuden stehen, möglichst zu Hunderttausenden und den Regierungschefs der Länder einfach mal zeigen, so hey Leute, schiebt doch mal das Ding an, prüft doch bitte mal, wir würden uns gern hier, und das passt ja super gut zur Mitte-Studie, wir fürchten uns vor den Rechtsextremen, wir haben wirklich, wir sorgen uns darum, was die mit unserer Demokratie machen, und es ist vielleicht keine so gute Idee, die dann auch noch mit dieser ganzen Staatskohle zu pampern, nur weil sie aktuell noch eine anerkannte Partei sind. So, wollte ich mal darauf hingewiesen haben, und wie gesagt, da geht's demnächst rund. Ab morgen.
Was ich an dem Ding ja wirklich auch sehr interessant finde, ist, bisher reden wir ja über ein AfD-Verbot. So, und in dem Moment, wo diese Kampagne an Fahrt gewinnen sollte, reden wir auf einmal über eine Prüfung.
Genau.
Das heißt, es ist ein viel, viel weniger radikal klingender Begriff, der aber dasselbe meint, weil natürlich prüft das Bundesverfassungsgericht erstmal, ob es die AfD verbietet. Dazu muss aber dieser Antrag gestellt werden. Also ich finde das ganz clever, dass das Prüf heißt. Ja, muss ich aber auch erstmal erklärt kriegen. Ein bisschen Ruhe tritt möglicherweise in Zukunft ein in der Westsahara. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat eine Resolution verabschiedet, die vorsieht, dass Westsahara ein autonomer Teil von Marokko werden soll. Eigentlich sollte die Bevölkerung der Westsahara ein Referendum abhalten, also selbst entscheiden, ob sie unabhängig sein will oder Teil von Marokko sein will. Die Bevölkerung und die Unabhängigkeitsbewegung, die Polisario Front heißen die, die lehnen diese UN-Resolution ab, weil es eben diese Volksabstimmung nicht geben wird jetzt. Die sehen darin eine Legitimation der marokkanischen Besatzung und eine Verletzung des Selbstbestimmungsrechts. Problem ist, dass sie seit 30 Jahren es nicht auf die Kette kriegen, diese Volksabstimmung zu machen. Also alle Beteiligten scheitern da ständig dran. Außerdem gibt es noch nicht nur Westsahara und Marokko, Algerien. Algerien sagt, das ist völkerrechtswidrig. Und Algerien unterstützt diese Polisario-Front seit 50 Jahren. Die kämpfen halt für einen eigenen Staat, den nennen sie Demokratische Arabische Republik Sahara. Und das wiederum passt in die eigene Erzählung, die Algerien über sich selbst hat, als antikolonialer Staat, Unabhängigkeitskrieg, also 8 Jahre Unabhängigkeitskrieg bis 1962, so diese Geschichten. Marokko allerdings sagt, nö, die Westsahara ist Teil unseres Staatsgebietes, weil als Spanien sich in den 70er Jahren zurückgezogen hat, da ist das dann halt gefälligst an uns gefallen. Marokko und Algerien sind lokale Rivalen, könnte man sagen. Algerien hätte gerne, dass Marokkos Einfluss begrenzt wird. Außerdem wäre Westsahara dann auch noch eine schöne Pufferzone zwischen den beiden Staaten. Was ich irgendwie, je älter ich werde, desto absurder erscheint mir diese Art und Weise zu denken. Das ist mein Staat, der hat Interessen und die müssen verteidigt und eine Pufferzone und dieses Ganze. Nee. Das ist doch eigentlich, ist das doch krank. Ja, ja, egal wo halt.
Ja, aber da war das ja auch, das war ja auch ein Argument für sehr viele SPD oder Alice Schwarzer oder weiß nicht. So, ja, aber es ist doch total klar, dass Russland da nicht direkt an NATO-Staaten angrenzen will. Hä? Warum? Was ist daran klar?
Ich finde das wirklich krank, so zu denken. Es wäre schön, wenn der Menschheit klar würde irgendwann, dass diese Art und Weise zu denken krank ist. Aber gut. Wo war ich? Da war ich. Außerdem liegen unter der Westsahara Rohstoffe.
Naja, genau.
Und Algerien gönnt Marokko die Kohle nicht, weil Geld ist Macht. So, also Algerien unterstützt das Selbstbestimmungsrecht der, Achtung, sie heißen Sahrawis, die Einwohner von Westsahara oder der Sahara. Aber eigentlich geht es denen darum, Marokko zu schwächen. Und was die Vereinten Nationen da jetzt gemacht haben, ist so ein bisschen Nägel mit Köpfen machen, so Vatternhaut auf den Tisch. Weil, wie gesagt, seit 30 Jahren scheitern alle Beteiligten dran, dieses Referendum überhaupt nur mal durchzuführen. Die kloppen sich zum Beispiel darum, wer darf denn da überhaupt alles abstimmen? Außerdem hat Marokko reichlich Kohle investiert und insgesamt scheint diese Lösung jetzt die stabilstmögliche zu sein, also Autonomie statt Abstimmung, was seitens der Vereinten Nationen natürlich bequem ist, aber wenn es tatsächlich Stabilität bringt, profitiert halt auch die lokale Bevölkerung davon, denn je stabiler es ist, desto interessanter ist das alles für Investoren. Und da gab es diese Woche auch ein schönes Feature im Deutschlandfunk, das verlinke ich dann auch noch mal in den Shownotes. Zu Westsahara, also.
Wir bleiben international und zwar möchte ich über Lieferkettengesetze oder die Lieferkettenrichtlinie nochmal sprechen. Das war, glaube ich, vor 2 Wochen in der Sendung Thema und da hatten wir eine wahnsinnig rege Diskussion bei uns in den Kommentaren. Und zwar war ja das Thema, dass so ja die Lieferkettenrichtlinie erstmal, also die sollte ja geschwächt werden von EU-Ebene her, das wurde aber erstmal wieder verschoben und unter anderem Deutschland setzt sich ja dafür ein, dass das ein bisschen geschwächt wird. Und ich fand es dann sehr interessant, wie die Diskussion verlief. Weil was in den Kommentaren so ein bisschen der Tenor war, war, dass Menschen sich darüber beklagt haben, von dieser Sorgfaltspflicht, also dokumentieren zu müssen, was für Lieferketten habt ihr denn, betroffen zu sein, obwohl sie ja nur in sehr kleinen Unternehmen arbeiten mit vielleicht sehr wenigen Angestellten, also so eine Handvoll Angestellte. Und das kommt dann, wenn man zum Beispiel ein Zulieferer ist. Also man hat vielleicht selbst eben so eine kleine Firma mit einer Handvoll Leute, aber man liefert an eine große Firma, die von der Lieferkettenrichtlinie oder dem Lieferkettengesetz in Deutschland direkt betroffen ist. Und wenn man so ein großes Unternehmen beliefert, dann muss man eben als kleines Unternehmen mit einer Handvoll Mitarbeitenden auch dokumentieren, ja, wo kommt denn der Scheiß her, den ich hier verkaufe? Und dann ist es ja erstmal verständlich, dass man jammert, ne? Also wenn dann,
zu Recht. Also,
stand auch in den Kommentaren, das belastet uns, das kostet uns viel Zeit, das kostet Geld, wo sollen wir das denn hernehmen?
Naja, ist ja auch so, ne? Also selbst wenn es nur eine Stunde die Woche ist, kostet der Typ, der das macht, einen 50er. Ja.
Genau, und ich kann das jetzt so als Unternehmerin auch gut nachvollziehen. Also wir haben auch nur eine Handvoll Leute und jede weitere Aufgabe, die dazukommt, ist eine Belastung, vor allem, wenn es nicht bezahlt wird. Mhm. Und genau das finde ich aber den Knackpunkt, ne? Also wenn jetzt ein Auftraggeber von uns, wir haben mehrere, uns Arbeit bereitet, die wir nur haben, weil dieser Auftraggeber bestimmte Pflichten erfüllen muss, die wir aber als kleines Drei-Frau-Unternehmen nicht erfüllen müssten, dann ist das was, wo ich sagen würde, das stellen wir die Stunden, die dafür anfallen, dem Auftraggeber in Rechnung. Weil es ist ja seine Pflicht.
Ja, eigentlich ja. Was mich viel stärker irritiert, ist, dass das überhaupt so herum möglich ist.
Ja,
also
gut.
Meine naive Vorstellung ist, wenn ich liefere einen Podcast an ein großes Unternehmen, das Lieferkettengesetzpflichtig ist oder auskunftspflichtig ist und ich muss dann nachweisen, dass bei meinem Podcast keine Kinderarbeit stattgefunden hat, das ist ein äußerst dämliches Beispiel, was ich gerade nehme.
Aber ich liefere ein Metallteil
an die Autoindustrie. Dieses Metallteil habe ich aus irgendeinem Rohstoff gewonnen, den ich von irgendwem anders geliefert gekriegt habe. Meine naive Vorstellung ist, dass der Autohersteller zu mir sagen kann, hier Lieferkettengesetz, und ich dann aber, weil ich das kleine Unternehmen bin, das eskaliere zu meinem Lieferanten. Dass also mein großer Lieferant sowieso schon verpflichtet ist, mir zumindest zu versprechen, dass der Scheiß, den er mir geliefert hat, sauber ist, sodass ich ihn weiterverarbeiten und weiterliefern kann. Und ich verstehe wirklich nicht, warum das Gesetz nicht so geschrieben ist.
Ja, oder halt, also ich weiß nicht, ich finde halt, man macht ja Verträge miteinander. Wenn ich jetzt einen Auftraggeber habe, Beispiel HR oder, also wir haben mal für den HR was gemacht so. Und dann war das eine Investigativsache. Und das ist dann immer sehr gut für uns kleine Mini-Unternehmen zu sagen, in so Investigativsachen, oder das steht dann auch im Vertrag, wenn irgendwas kommt, dann ist die Rechtsabteilung des HR zuständig. So. Mhm. Und das ist doch, ich finde, also weiß ich nicht, ich finde das so selbstverständlich, dass die Großen, die ja ganz andere Möglichkeiten haben und dann eben ja auch ein Justiziariat und was weiß ich was, einfach im Haus, dass die sich um solche Dinge kümmern, weil sie haben dafür die Infrastruktur und dass sie das nicht rüberschieben zu den Kleinen. Und dazu passt eine Nachricht, die jetzt gerade in der Taz war, wo ich so überlegt habe, nehme ich als gute Nachricht mit in die Wochendämmerung und dann habe ich mich an die ganzen Kommentare erinnert, nämlich, dass gerade vor Gericht gegen Aldi entschieden wurde, dass sie gegen das Lieferkettengesetz verstoßen, Und eine Nebenmeldung war ja, Aldi befürwortet auch das Lieferkettengesetz, ja, und finden das auch gut. So, und ich dachte so, ja, voll cool, ne? Also da muss jetzt drauf geachtet werden, die Menschenrechte, die Gesundheitsschutz und so weiter einzuhalten. Und Aldi findet das sogar auch gut. Und finden die das vielleicht gut, weil die das auch zu ihren ganzen Lieferanten einfach abschieben und überhaupt nichts selbst damit zu schaffen haben, sich darum zu kümmern? Kann das sein?
Weiß ich gar nicht, aber in diesem Bananenfall hat Aldi ja gezahlt.
Ja, genau, die zahlen dann, wenn sie dagegen verstoßen, weil sie da eben auch pflichtig sind. Aber trotzdem haben sie vielleicht mit der Sorgfaltspflicht gar nicht so viel zu tun, weil sie das abschieben. Also das habe ich mich dann gefragt, nachdem wir diese große Diskussion in den Kommentaren hatten. Ganz grundsätzlich muss ich sagen, das kann ja alles kein Argument dagegen sein. Menschenrechte, Gesundheitsschutz und faire Bezahlung und was nicht noch alles in diesem Lieferkettengesetz ja eben auch beabsichtigt ist, irgendwie durchzusetzen. Also ich finde, dass ganz oft der Denkfehler passiert, dass man sagt, ja, nee, das Gesetz ist scheiße, das muss weg, weil das betrifft mich so und so negativ. Ja. Anstatt zu sagen,
hey, geiles Gesetz, das betrifft nur mich negativ und 100 andere positiv.
Auch, nee, auch zu einfach.
Das wäre Größe.
Ja, aber ist auch zu einfach. Sondern anstatt zu sagen, hey, wir haben dieses Gesetz jetzt ein paar Jahre, guckt mal, hier sind ein paar Fehler drin oder Probleme. Ja. Können wir da nochmal ran, nachjustieren oder auch, können nicht kleine Unternehmen sich irgendwie verbünden und sagen so, hey, wir liefern an die und die großen Unternehmen oder zum Beispiel alle, die an Aldi liefern, verbünden sich jetzt und sagen, wir stellen alle in Rechnung, dass wir diese Arbeit damit haben. So. Mhm. Und wenn sich die alle verbünden, dann kann Aldi ja gucken, wo es sonst die Sachen herkriegt. Also weißt du, wie ich meine? So ein bisschen wie Gewerkschaften.
Ja, ja, das ist ganz interessant. Was du da machst, ist, was du eigentlich forderst, implizit zumindest, ist, dass der Markt das regelt.
Ja, genau.
Ja, und das Lieferkettengesetz als Rahmen und den Rest muss der Markt regeln. Nö, ich liefere dir nur, wenn du mir das bezahlst, dass ich da eine Prüfung machen muss. Ja.
Und dafür gibt es halt Verträge. Und ich meine, jetzt hat Kilo Sierra gestern, nee, es ist ja schon älter, irgendwo hat Kilo Sierra nochmal einen Kommentar zu dem Ganzen. Eine Kommentatorin. Ja, es war heute Morgen.
Ach so.
Nämlich genau dieses Problem, ne? Also, dass man eben auch Verträge hat und da sind dann Klauseln drin, dass man verpflichtet wird, die Zusicherung der Lieferanten zu überprüfen und zwar so, dass man selber belastbar nachweisen kann, da ist alles in Ordnung. So. Und dass sozusagen die kleinen Unternehmen ja schon Verträge abschließen mit den großen, in denen drin steht, ja, die ganze Pflicht liegt bei uns. Und da habe ich nämlich auch wieder gedacht, warum unterschreibe ich denn so einen Vertrag? Also, weil da kommt jetzt das Beispiel Podigy und tatsächlich wird jetzt unterstellt, dass wir halt einen Vertrag mit Podigy machen. Wir lesen uns das gar nicht richtig durch und dann sind wir dem ausgeliefert und müssen dann hinterher halt gucken, wo wir bleiben. Und als Unternehmerin mache ich das nicht. Ich lese mir die Verträge, die wir schließen, genau durch. Und wir haben das bei Deezer so gemacht, wir haben das bei Acast so gemacht, wo wir auch hosten und auch bei Podigy. Bei Podigy haben wir jetzt nicht nachverhandelt, aber bei den anderen beiden haben wir nachverhandelt, wenn uns da was nicht gepasst. Haben wir gesagt, nee, so können wir es nicht abschließen, da muss das und das geändert werden. Und dann wird das geändert.
Ja, 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 aber du bist nicht die Lieferantin für Podigy, sondern Podigy ist die Lieferantin für dich. Das heißt, da hast du die Marktmacht. Die wollen dich als Kundin haben.
Ja, da
darum kannst
schon.
Darum ist es leichter, danach zu verhandeln. Also wenn du, das ist ja das Nächste, wenn du das Ganze dem Markt überlässt, hast du natürlich auch Konkurrenzsituationen.
Genau, deswegen müssten sich bei Aldi zum Beispiel alle Lieferanten zusammenschließen und einig sein. Sonst, wenn einer ausschert und sagt, nö, ich übernehme das und mach's billiger.
Schaffen die ja schon nicht bei lokalen oder regionalen Arbeitsbedingungen. Ja.
Das ist natürlich immer das Problem, das stimmt schon. Und natürlich werden wir auch oft unterboten als Podcast-Firma, die ihre Leute fair und orientiert am Tarifrahmen des Deutschlandradios bezahlt, wenn es darum geht, öffentliche Aufträge oder sowas zu bekommen. Aber genau, ich finde nur dieses, man redet sich ja gern so ein bisschen raus, ne? Also das ist ja, so das, was ich daran so...
Ja, alle reden sich raus, ne? Das ist ja immer so das Problem. Wir reden uns immer alle bei allem raus. Hauptsache, ja, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.
Genau, mir wäre es halt sehr lieb, konkret zu benennen, was kann nachgebessert werden in diesen Lieferkettenrichtlinien und Gesetzen, damit ihr nicht die Leidtragenden seid, weil ihr nur kleine Unternehmen seid, sondern dass klar ist, die Verantwortung liegt bei den Großen. Und wenn sie euch Arbeit machen, dann kriegt ihr die auch bezahlt. Das wäre so, wie ich an die Sache rangehen würde.
Der ist auf jeden Fall wesentlich sinnvoller und zielführender, als einfach nur erstmal die Abschaffung zu fordern. Das muss weg. Alles, was mir nicht passt, muss weg. Das ist ja, was da so passiert. Und das finde ich auch zunehmend unangenehm. Also, weil man kann ja auch nachsteuern. Genau, man müsste dann halt nur Prozesse haben, die das unkompliziert machen, das nachzusteuern. Und ich habe den Verdacht, dass der Deutsche Bundestag diese Prozesse einfach nicht hat, dass sie dazu tatsächlich nicht in der Lage sind, ein Gesetz auch auf solche Fallstricke hin zu überprüfen, bevor sie es dann verabschieden. Das finde ich eigentlich sehr irritierend, weil die haben einen riesen Personalstab, die haben Anhörungen, die können sich Sachverständige einbestellen und so. Und ich finde es wirklich, wirklich irritierend, dass es anscheinend keinen Sachverstand gegeben hat, der dem Deutschen Bundestag erklärt, dass so, wie es jetzt geregelt ist, kleine Unternehmen dramatisch benachteiligt werden.
Ja.
Also, weil sowas schreibt doch kein seriöser Politiker schreibt doch sowas in ein Gesetz.
Genau, das ist keine Absicht, sicherlich nicht. Und es ist ja sinnvoll, dass die Zulieferer auch dann geprüft werden, weil sonst hast du wieder ganz viel Outsourcing, dann sagen die großen Unternehmen, naja, also, dass das prinzipiell drin ist, finde ich gut.
Aber man müsste das ja dann schon irgendwie hierarchischer als 1000 Mitarbeiter. Dann ist dann wahrscheinlich nicht die richtige Größenordnung, beziehungsweise die Stoßrichtung der Prüfpflicht ist falsch. Ja. Gute Idee, das aber an den Markt zu koppeln. Apropos Markt, die EU-UmweltministerInnen haben sich geeinigt, und zwar auf ein neues Klimaziel. Bis 2040 will die EU oder soll die EU ihre Treibhausgasemissionen um 85% reduzieren im Vergleich zu 1990, was immer das Referenzjahr ist. Außerdem, damit sie ihr altes 90%-Versprechen irgendwie halten können, sollen 5% der Einsparungen durch Kompensationen erreicht werden, also indem sie Klimaschutzprojektzertifikate außerhalb Europas kaufen. Das alles ist ein Rückschritt. Ich erspare uns jetzt nochmal eine lange Liste mit Prozentzahlen. Vor allen Dingen ist das Problem, dass diese Idee von Klimazertifikaten von außerhalb Europas, das ist sehr fragwürdig, weil viele dieser Projekte, die Zertifikate rausgeben, Augenwischerei sind. Gibt einen Artikel dazu auch noch in den Shownotes. Also da gab es ja, was war denn das neulich für so ein Wiederaufforstungsskandal, den wir da gesehen hatten letztes Jahr. Ne?
Ja.
Was ich aber viel bemerkenswerter finde, ist, der Start des Emissionshandels für die Sektoren Gebäude und Verkehr wird um ein Jahr verschoben auf 2028, weil ein paar Länder sich Sorgen gemacht haben, dass der Sprit und die Heizkosten steigen könnten.
Lass mich raten, wann wir dabei?
Habe ich auf die Schnelle nicht gesehen. Das waren so Italien, Portugal war dabei, ich glaube Polen auch. Das jedenfalls passt äußerst fatal zu meiner vergleichsweise alten Arbeitshypothese, dass nämlich die Politik nicht die Kraft haben wird, den Zertifikatehandel wirklich gegen die Industrie durchzusetzen. Mehr noch, ich würde mich wundern, wenn das Ding in den nächsten 2 Jahren, bis es eigentlich starten soll, nicht noch weiter geschleift würde, sodass es am Ende kaum noch wirksam ist. Sprich, der Markt auch das dann nicht regelt, der Staat allerdings auch nicht, weil das Ding per Ordnungsrecht zu regeln, das trauen wir uns erst recht nicht. Ich finde das irre. Naja, das Ding ist noch nicht durch, ist jetzt erstmal nur ein Arbeitspapier, damit die EU sich bei der Klimakonferenz nächste Woche nicht komplett blamiert. Das EU-Parlament muss dem noch zustimmen, danach muss auch noch weiter auf Kommissions- und Nationalstaatsebene darüber verhandelt werden. Aber der Ton, der ist jetzt gesetzt und ich finde, der klingt überhaupt nicht gut.
Nee.
Und noch ein Skandal. Also eine relativ lapidare Meldung diese Woche im Radio. Haushalte und Unternehmen müssen ab 2026 keine Gasspeicherumlage mehr zahlen. Der Bund finanziert die jährlichen Kosten künftig aus dem Klima- und Transformationsfonds.
Ja, super.
Da wäre ich fast vom Stuhl gefallen.
Mhm.
Also wir reden von 3,5 Milliarden Euro im Jahr. Davon bezahlt werden, das ist eingeführt worden damals, als die Gasspeicher leer waren. Also die Befüllung der Gasspeicher sollte davon bezahlt werden. Und das macht 2,5% des Gaspreises der privaten Haushalte aus und ungefähr 5% bei der Industrie. Darüber reden wir. 3,5 Milliarden. Ne? So, Jetzt ist ja eine gute Idee, das Ding abzuschaffen, weil die Gasspeicher sind ja leer. Dann brauchen wir kein Geld, um die zu füllen, weil scheint ja auch unsere Gasministerin Reiche kein größeres Interesse daran zu haben, die Gasspeicher voll genug zu machen. Aber, also, mir platzt da ein bisschen der Kopf. Es geht um den Klima- und Transformationsfonds, der KTF. Ja. Der soll die Umstellung auf klimaneutrale und nachhaltige Wirtschaftsweise fördern. Unter anderem durch Förderung erneuerbarer Energien, der Energieeffizienz in Industrie und Gebäuden, Ausbau der Elektromobilität, Ladeinfrastruktur und Entlastung der Bürgerinnen und Bürger bei den Energiekosten. Das zielt auf Strompreisbremsen und sowas. Und das merken wir uns mal. Und jetzt kommt der Skandal, weil was die Regierung da macht, also die bezahlt fossile Brennstoffe mit Geld, das eigentlich dafür vorgesehen ist, von fossilen Brennstoffen Abstand zu nehmen. So, jetzt sagt die Regierung, das sei keine Fossilförderung, sondern ja bloß, Achtung, eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger bei den Energiekosten.
Ja.
Weil steht ja im KTF-Gesetz, ein Gesetz dazu. Ja. Was natürlich auch Schwachsinn ist, weil wir alle wissen, was passiert, wenn ein Gut billiger wird. Was passiert dann, Katrin?
Ja, dann müssen wir nicht mehr so drauf achten.
Genau. Dann steigt die Nachfrage.
Genau.
So. Billigeres Angebot macht höhere Nachfrage. Warendruck schafft Abverkauf. So. So, und das ist das Gegenteil von Klimatransfer, also das Gegenteil von Dekarbonisierung.
Ja.
Oder wie einer der User-Kommentare, manchmal lese ich Kommentare auf Webseiten, ne? Also gerade bei den Zeitungen, das ist manchmal. Und da war einer dabei, der sagte, das ist ja so, als würden die Zigarettenkosten mit Hilfe von Krankenkassenbeiträgen gesenkt.
Ja, genau.
Fand ich total passend. Und jetzt müsste man sich dann auch nochmal fragen, ob diese Entlastung auch tatsächlich bei mir ankommt.
Weil, also so wie damals mit der Spritpreisbremse von Herrn Lindner. Ne?
Mhm. Spritpreisbremse, Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie ist ja auch so ein Thema, was wir gerade noch haben. Ich finde das absolut skandalös, was sie da für Taschenspielertricks machen, um diese 3,5 Milliarden aus dem laufenden Haushalt rausknuppern zu können.
Ja.
Wahnsinn, ja.
Ja, Frau Reiche. Naja. Das
ist die komplette Bundesregierung. Ja, klar, sicher. Frau Reiche das ist stimmt. Es, aber es ist letztlich die komplette Bundesregierung. Wenn die Bundesregierung nicht wollte, was Frau Reiche sich da so ausdenkt, dann würde das auch nicht passieren. Das darf man nie vergessen. Da sind immer mehrere dran beteiligt. Wir sind hier keine Diktatur.
Das stimmt.
Auch wenn, wie viel Prozent, jetzt habe ich es vergessen.
Sich eine wünschen.
Sich eine wünschen oder glauben, wir würden in einer leben. Ne?
Das sind genau solche Sachen, oder Katharina Reiche ist so sinnbildlich dafür, dass man das Gefühl hat, naja, hier regiert halt NBW, ne? Wenn es um Klima und Wirtschaftspolitik geht. Das ist halt, wie du schon sagtest, Gasministerin ist auch das Einzige, also ich nenne sie auch nur noch Gasministerin.
Ja, das, um was anderes scheint es da ja nicht zu gehen, ja.
Ja.
Wobei, ich glaube nicht, dass NBW regiert, ich glaube, dass BASF regiert.
Ich verlinke das Gespräch mit Annika Jöris, das wir zu dem Thema geführt haben, auch nochmal in den Shownotes. Ich bleibe auch beim Klima. Es gibt ja jetzt gerade schon richtig viel zu lesen von der Klimakonferenz COP30 in Brasilien. Die beginnt eigentlich erst in 3 Tagen, am 10. November. Aber da gibt es schon einiges zu sagen. Es gibt erste Treffen in Belém, also so teilweise inoffizielle Meetings von irgendwelchen NGOs, aber auch schon diverse Meetings von zum Beispiel Staats- und Regierungschefs, die da jetzt bereits hinreisen und sich treffen. Wir haben ganz viele Interviews und wir haben einen großen Beitrag vom brasilianischen Präsidenten im Guardian. Also viele versuchen jetzt mal so ein bisschen den Ton zu setzen und zu sagen, das und das müsste eigentlich passieren. Zum Beispiel auch Brasiliens Umweltministerin, die ein längeres Interview in der Tagesschau hatte, und Antonio Guterres, der mahnende Worte an die ganze Welt gerichtet hat. Luisa Neubauer war bei Phoenix heute Morgen im Interview. Also man formuliert gerade, was man erwartet und was notwendig wäre. Und beim ZDF war mir in dem ganzen Zusammenhang eine Formulierung aufgefallen, die ich eigentlich kritisieren wollte, die aber inzwischen auch schon wieder geändert wurde, die aber für ganz viele stand, die ich so ähnlich daherkomme. Nämlich so die Frage, ob diese ganze COP30-Geschichte nicht sowieso komplett vergebens ist, weil alles komplett verloren ist, also eh schon zu spät, oder ob ein Wunder geschehen kann auf dieser COP30. Das ist so die.
Nein,
genau. Also als ob es nur kompletten Fatalismus oder eben Hoffen auf ein Wunder gibt. Das ist mir oft zu wenig Raum für das, was dann tatsächlich in diesem ZDF-Artikel selbst auch stand. Es gibt so viele Chancen und es gibt so viele Player, die auch wenn es insgesamt keine gute Bilanz gibt in diesem Jahr, trotzdem weitermachen, die sich verbünden. Der Ottmar Edenhofer vom PEG macht das ganz stark. Der sagt, seit wir vor 10 Jahren, ist ja auch ein Jubiläum jetzt, also 30. Klimakonferenz, 10 Jahre Klimaabkommen von Paris. Und seit wir das Klimaabkommen hatten, hat sich eins geändert, nämlich dass das Wirtschaftswachstum sich entkoppelt hat von einem immer stärkeren Wachstum der Emissionen. Mhm. Also das hängt nicht mehr direkt miteinander zusammen. Und das zeigen sowohl die EU, auch wenn wir unsere Klimaziele gerade abschwächen, aber trotzdem sind wir sehr, sehr stark. Wir dürfen uns da auch nicht schlechter reden, als wir sind. Als auch China und sogar in den USA kann man das sehen, sagt er, wo zum Beispiel der Ausbau der Erneuerbaren trotz diesem Drill, Baby, Drill, ja, von Donald Trump total vorangeht, weil es halt wirtschaftlich ist. Also am Ende.
Ja. Das ist interessanterweise, was ich glaube, was Armin Nassey in seinem Buch Kritik der großen Geste auch gemeint hat. Die große Geste ist dieses Death or Glory. Ne? Erleben wir ein Wunder oder ist es alles für einen Arsch?
Ja.
Was aber viel sinnvoller ist, um gesellschaftlichen Fortschritt zu erreichen, schreibt Nassey, ist, mit den Dingen zu arbeiten, die wir haben.
Ja, genau.
Ja? Und das ist natürlich, vor 15 Jahren, 15, was ist denn heute, 25, 2010, aber sagen wir, vor 20 Jahren hätte ich im Leben nicht so über Klima und diesen ganzen Kram geredet, wie ich heute rede. Ich hätte nicht so darüber nachgedacht, ich hätte mich anders verhalten und, und. Und das ist, was wir haben. Es ist ja nicht so, dass nur weil COP irgendwie so ein Ringelpiez geworden ist, entgegen aller Hoffnung, die wir damit hatten, nur weil das so geworden ist, heißt das ja nicht, dass wir das Klima nicht weiter auf dem Schirm haben. Und wie du schon sagtest, dass es mittlerweile wirtschaftlicher ist, dass es sich entkoppelt hat, dass wir im Kleinen ja sowieso immer weitermachen. Und es gibt ja auch genug Player, auch weltweit, auch genug Länder, die durchaus bereit sind und die vorangehen. Brasilien mit seinem Regenwaldfonds, solche Sachen. Also das ist ja alles da und damit kann man arbeiten. Und wie es immer so schön heißt, jedes Zehntel Grad hilft. Und wenn die USA jetzt meinen, noch mehr von ihrem CO2-Müll in der Atmosphäre abladen zu müssen, ja mach doch, die Chinesen machen dafür weniger.
Ja, und ich glaube auch, eine Botschaft, glaube ich.
Die scheiß Chinesen, weil die sind auch kein Deut besser. Jedenfalls so geopolitisch jetzt, verdammt. Verdammt nochmal.
Aber das ist genau die Botschaft auch, die ganz, ganz wichtig ist. Die Wirtschaft der Zukunft wird nicht mehr fossil sein. Punkt. Ja. Und du kannst es nicht mehr ändern.
Nur in der mittleren Frist halt, ne? In der mittleren Frist. Und da versuchen jetzt alle natürlich noch schön Gewinne mitzunehmen, damit die Altersvorsorge gesichert ist.
Ja. Und das Problem ist, wenn wir in der globalen Wirtschaft der Zukunft eine Rolle spielen wollen, müssten wir eigentlich jetzt handeln. Und das haben wir ja gemerkt mit dem ganzen Solarthema, ne? Dass China uns da einfach überholt hat. Wir waren da führend und dann und so weiter. Und wenn wir das nicht rechtzeitig begreifen und raus aus den Fossilen gehen, dann haben wir verkackt einfach. Und ich fand es auch so schön, Rico Grimm hatte diese Woche in seinem Newsletter ganz wunderbar formuliert, Verbrennerzeitalter überspringen diese Länder einfach, und hat einen Text bei den Krautreportern für alle freigeschaltet, wo Thoralf Staudt und Benjamin von Bracke einfach mal Länder porträtieren, die jetzt schon das Verbrenner aus durch haben.
Es ist jedes Land, das nicht selbst Öl und oder Gas fördert, ist besser dran, wenn es nur noch elektrifiziert ist.
Ja, zum Beispiel auch wir, aber wir haben ja die Autoindustrie.
Ja, das muss man ja, naja, die Autoindustrie und natürlich auch die große petrochemische Industrie insgesamt. Weil die Autoindustrie ist ja letztendlich auch nur, wenn man das mal biologisch betrachten wollte, der Wurmfortsatz der petrochemischen Industrie. Ja. Die könnten ja VW sofort kaufen, wenn die da Bock drauf hätten. Hier in Niedersachsen, gib mal VW her. Das ist, aber das ist ja, und das ist ja das Irre. Also ich denke, dafür muss man dann vielleicht den Russen danken. Ich denke mittlerweile viel stärker über nationale Autonomie nach, wenn ich über Dekarbonisierung nachdenke, als dass ich über das Klima nachdenke. Du siehst doch jetzt auch, wir sind, Deutschland, im Grunde ganz Europa ist in hohem Maße abhängig von den USA, von China, von Saudi-Arabien, you name it.
Ja, absolut.
Und dass das auch nicht viel stärker auch so verargumentiert wird, verstehe ich auch nicht. Dass wir hören damit jetzt auf. Wir kaufen den Scheiß nicht mehr. Die da hinten sind böse, das kaufen wir nicht. Hier sind Solarzellen, baut die mal alle auf.
Ja, so wie Peter Jelinek hat das gestern auf Blue Sky ganz gut zusammengefasst. Trump erpresst Europa mit seinen fossilen Ressourcen. Entweder ihr sägt eure digitalen Gesetze ab oder wir kappen euch die Lieferungen. Exakt. Katar erpresst Europa mit seinen fossilen Ressourcen. Entweder ihr sägt das Lieferkettengesetz ab oder wir kappen das Gas. Und einmal mehr, Klimapolitik ist Sicherheitspolitik. Ja. Ja. Naja, und dann fand ich noch eine Zahl ganz wichtig in dem Zusammenhang, weil wenn sich dann jetzt sowas wie Koalition der Willigen im Klimaschutz bildet in Brasilien, und ich glaube, das wird schon passieren, dann ist es wichtig zu wissen, diese Koalition würde 89% der Weltbevölkerung repräsentieren. Da gab es nämlich vor einem halben Jahr im Guardian einen Bericht, basierend auf Studien, auf Umfragen weltweit. Und 89% der Weltbevölkerung wollen mehr Klimaschutz. Sie denken aber, dass die anderen das nicht wollen.
Genau. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ja.
Und stimmt ja nicht. Also insofern kann man auch nicht fatalistisch und nicht auf ein Wunder hoffen, aber da passiert was. Und jedes zehnte Grad, wie du schon gesagt hast, ist ja wichtig.
Ist eigentlich irgendwo schon mal gefragt worden, wie viel Prozent wärst du bereit für Klimaschutz abzugeben? Das fände ich mal total interessant, das mal auch so durch Milieus und Schichtungen und alles Mögliche so in verschiedenen Dimensionen ausdifferenziert zu kriegen. Das fände ich wirklich mal interessant. Mm. Wie viel bist du persönlich bereit für Klimaschutz zu opfern? Also Vermögen, Einkommen, was auch immer.
Naja. So, an dieser Stelle sollte jetzt eigentlich der Beitrag von Scham kommen, aber diese Woche haben wir richtig blöde technische Probleme. Ich habe gerade nochmal geguckt, Ihr Beitrag hat es immer noch nicht in unsere gemeinsame Cloud geschafft und deswegen muss der diese Woche leider ausfallen.
Was echt ein bisschen schade ist, weil Scham wollte eigentlich über den Sudan reden und im Sudan ist was passiert, nämlich die die RSF, also diese Milizengruppe, hat einen humanitären Waffenstillstand angeboten, was eventuell dazu führen könnte, dass da ein bisschen Ruhe einkehrt. Ich würde mich noch nicht festlegen wollen, aber immerhin haben sie es angeboten oder sogar schon ihre Waffen niedergelegt. Da weiß ich jetzt nicht, weil als Scham gesagt hat, sie macht das Thema, habe ich mich nicht weiter drum gekümmert, verzeihen.
Naja, vielleicht können wir es nächste Woche nachholen. Das Thema Sudan wird ja leider auch nicht alt.
Ja.
Und damit kommen wir zur guten Nachricht. Die kommt diese Woche aus Schweden. Und das Beste ist, es ist eine Nachricht, die bestätigt, dass das geht, was einer der wenigen Bürgerräte, die wir in Deutschland hatten, auch vorgeschlagen hatten. Es gab ja mal, vielleicht erinnerst du dich, den Bürgerrat Ernährung, der tatsächlich vom Bundestag eingesetzt wurde, also wirklich auf höchster bundesdeutscher Ebene sozusagen gearbeitet hat und der Vorschläge gemacht hat zum Thema Ernährung. Und einer der Vorschläge war, es sollte ein kostenloses Schulessen geben. Ein kostenloses, gesundes Schulessen. Ja, haben wir natürlich nicht, weil
natürlich.
Was Bürgerräte vorschlagen in Deutschland eben leider auch so ein bisschen behandelt wird wie
politischer Aktivismus.
Da hat sich der kleine Paul was gewünscht, das war süß. Ja.
Dutzi, das hast du doch prima gemacht.
Ist echt schade. Na, auch das, finde ich, untergräbt so ein bisschen den Glauben an die Demokratie.
Ja, stimmt.
Aber gut. Kommen wir zurück zur guten Nachricht. In Schweden haben sie es einfach gemacht und zeigen, das ist möglich und gar nicht teuer. War ein langer Bericht im Guardian dazu. Es ist bisher ein Pilotprojekt, aber eben bei der Bundesregierung oder bei der Regierung angesiedelt, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, wir wollen gesundes Schulessen. Also genau dieses, die eine warme, gesunde Mahlzeit am Tag. Es ist halt auch ein gutes soziales Instrument, weil tatsächlich die sagen auch, es gibt eben die Kinder, bei denen ist es die einzige warme Mahlzeit am Tag. Und das ist also kostenlos. Die Zutaten kommen zu einem großen Teil aus dem, was Supermärkte sonst wegschmeißen würden. Also
Container,
so too good to go mäßig. Ja, nur ohne, dass es im Container war, sondern es kommt direkt von den Supermärkten zu den Schulen. Mhm. Also ist es auch noch ein Umweltprojekt und es funktioniert anscheinend super gut, weil das Angebot auch so sehr modern ist. Also da kriegst du dann halt auch eine goldene Milch oder eine Chai Latte.
Goldene Milch?
Also so richtig. Ja, kennst du nicht goldene Milch? Das ist so Milch mit Kurkuma.
Wozu?
Bisschen so beliebt wie Chai Latte.
Ach so, ich dachte, das wäre so. Ich war jetzt irgendwie bei Golden Rice, weißt du, so Vitamin B geschwängerter Reis und sowas.
Nee, das nicht. Nee. Also das ist einfach ein In-Getränk.
Okay, so. Nee, da bin ich raus. Ich bin ja alt und wohne am Stadtrand.
Ja, und die versuchen dann auch tatsächlich diese Cafeterien ein bisschen umzugestalten, also dass alle sich da wohlfühlen. Deswegen gibt es Plätze für größere Gruppen, es gibt aber auch Plätze für Einzelgänger, die in Ruhe einfach alleine essen wollen. Fand ich auch total schön. Und wenn es gut läuft, dann soll es, Achtung, Schule machen. Also dann will man das über dieses Pilotprojekt hinaus eben in ganz Schweden etablieren. Und ja, finde ich einfach total, fand ich super schön zu lesen. Und ja, die skandinavischen Länder zeigen uns ja sowieso immer wieder, dass man Dinge besser machen kann, menschlicher machen kann, wenn man möchte. Kommen wir zum Limerick der Woche. Und bevor wir den hier einspielen, eine Durchsage an alle, die gern gute oder auch bessere Limericks schreiben können wollen. Es gibt einen Workshop für euch von unserem Wochendämmerungspoeten Jens Ohrenblicker. Der findet am 22. November online statt. Und alle Infos dazu packe ich euch in die Shownotes, beziehungsweise ihr findet es auch auf taschenpoesie.de. Das Thema der letzten Woche war Gendern. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Herr Schulze hat erstmals gegendert. Er hat seine Meinung geändert. Geschlecht sei ja nur Konstrukt und Kultur. Die Frau sagte, hör mal, ich kenn dat.
Schön. Ich nehme den von Heiko. In englischsprachigen Ländern, da tut man seit jeher nicht gendern. Ob Driver, ob Teacher, ob Baker, ob Preacher, die Wörter tun sich dort nicht ändern. Und eigentlich habe ich es nur wegen diesem Tun, weil das, was tut, tut, das ist mir sehr heftig aberzogen worden früher.
Ja, da gab es doch auch eine eigene Kolumne vom, wie hieß der, dieser Bastian Sick.
Ja gut, aber der macht auch bei der Gesellschaft für deutsche Sprache mit oder wie dieser komische,
echt, ja?
Wie hat Stefan das genannt? Stefan Niggemeier hat gesagt, Pegida-Haftigkeit würde diesen Verein auszeichnen. Seitdem kann ich Bastian Sick nicht mehr für voll nehmen.
Ah, okay.
Dabei kommt es doch nicht auf die Sprecherposition an, sondern auf den Inhalt.
Ja.
Ja, Holger.
Man soll Autor und Werk trennen, ne?
Genau, Herr Handke.
Ich nehme den von Anne und sie schreibt, es war mal ein Herr aus Bernau, wollt Fairness für alle, genau, sagt Ärztin, Professix, der Hass folgte blitzfix, sie schimpften, hey, bist du eine Frau?
Das Professix, das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt, ne? Das sehe ich praktisch gar nicht.
Habe ich auch nicht so oft bisher gesehen. Ich glaube, das sind aber auch dann wirklich Leute, die Agender sind oder nicht binär oder sowas.
Ach so. Ich dachte, das wäre.
Ja, genau.
Ach so, ich dachte, das wäre auch
also
so.
Also, es betrifft quasi nicht so viele, deswegen sieht man es vielleicht auch nicht so oft.
Ach so, ich dachte, Professix wäre auch gender-mainstreamed.
Nee, da heißt ja einfach Professorin. Also, das ist ja das.
Ja, aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das zu schreiben oder auch auszusprechen. Also,
ach so, dann hast du das falsch verstanden. Das betraf wirklich immer nur so Agender-Leute oder eben nicht-binäre.
Okay, ich dachte, das wäre eine weitere Alternative des Gender-Mainstreamings gewesen. Ah ja, guck an.
Nee.
Wieder was gelernt. Ist die Sendung doch noch zu was gut hier, ne?
Ja, immer gerne, Holger.
Danke.
Was nehmen wir denn für ein Thema für die nächste Limerick-Runde?
Fahrzeugschein.
Ja,
Zulassungsbescheinigungen.
Ich finde Insekten vielleicht ganz gut.
Insekten? Ja, dann.
Insekten. Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
KI-Geschäfte treiben die Nasdaq.
Dienstag.
US-Anleger werden vorsichtiger.
Mittwoch.
Börsen beruhigen sich.
Donnerstag.
Nasdaq muss federn lassen.
Freitag.
Anleger bleiben hochnervös.
Und wir kommen zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn in den vergangenen Stunden noch finden, was du gerne korrigieren oder auch einfach nur ergänzen würdest?
Also, ich habe ein paar Anmerkungen zur Mitte-Studie mitgebracht. Einmal hast du dich richtig erinnert, 2022 bzw. 2023 hatten dort noch 8% der Menschen in Deutschland ein klar rechtsextremes Weltbild im Vergleich zu den 3,3% von heute. Und dann hat Holger ja sehr viele Zahlen zitiert aus der Studie. An einem Punkt ist ihm ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar hat er gesagt, dass jeder Zehnte der Aussage zustimmen würde, es werde zu viel Aufwand für Menschen mit Behinderung betrieben. Es sind aber nur 3%.
Okay.
Dann im EU-Parlament ging diese Initiative, den Start des Emissionshandels für Verkehr und Gebäude noch um ein Jahr zu verschieben, auf 2028. Das ging von Polen und Tschechien aus ursprünglich. Und tatsächlich, okay, der Rest sind einfach nur Sachen, die ich noch für die Shownotes rausgesucht habe, wo irgendwie die Links nicht ganz stimmten oder ihr von Sachen gesprochen habt. Also ansonsten habe ich gar nichts weiteres mehr.
Naja, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Danke fürs Raussuchen.
Sehr gerne.
Dann werde ich das gerne ergänzen und wünsche dir einfach ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls. Ciao.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass ihr diese Sendung überhaupt möglich macht. Heute war mal wieder Werbung drin, aber ihr wisst ja, die bezahlt vor allem unseren Limerick und unsere Scham und unseren Faktencheck.
Welche
aber
Scham?
Ohne ja, Menno. Aber ohne euch könnten wir hier nicht senden. Also, falls ihr wollt, dass es die Wochendämmerung weitergibt, dann schaut auf wochendämmerung.de vorbei. Ihr habt verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Ihr könnt direkt auf unser Konto überweisen. Ihr könnt ein Abo bei Steady abschließen oder auch bei Apple. Da habt ihr den Vorteil, dass ihr diesen ganzen Namensvorlesen, Abspann, der gleich kommt, nicht hören müsst. Egal, was ihr davon macht, alles landet bei uns. Und wenn ihr bei Steady, bei den Ultras oder im Fanclub Mitglied werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung auch noch euren Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Martin Afanasiev.
Christoph empfiehlt öffentlich-rechtlichen Premium-Content. Heute nochmal Kohlrabenschwarz aus der ARD-Mediathek.
Ja, haben wir immer noch nicht geschaut. Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Wir haben Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten, sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig.
Das ist aber mal deep hier. Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Kürbisse grinsen im Mondenschein, Geister tanzen ganz sacht und fein, Hexen kichern, der Wind heult laut. Happy Halloween, jetzt wird's laut.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kugel.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Der Dösewicht empfiehlt Serien aus der Mediathek, einmal 1985, über rechte paramilitärische Polizeistrukturen in Belgien, in Deutsch und oder UV und Chabos über einen Bulli, den die Vergangenheit einholt.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Anja und Jan und einen Nass-Trockensauger.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Achensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin meint, ekosieren statt googeln hilft dem Klima und der Demokratie Apel.
Ich finde auch.
Mein Trönicke Katrin auch, ja, genau.
Ja. Im Märzen, der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matze aus Spandau.
Vor allem hast du da nicht diese dämliche KI. Ja, also die geht mir ja voll auf den KX.
Aber ich nehme immer DuckDuckGo und da gibt es auch keine KI, außer man schaltet sie ein.
Ah ja, war auch gut. Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Man sollte den Apfel nicht vor der Birne loben. Es ist übrigens Birnensaison gerade, ne? Nur falls ihr euch ein Obst kaufen wollt. Also jetzt sind sie besonders gut.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst, Nüsse, Blätter und Kommentarspalten werden braun.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Grüße gehen raus an Martin von Katan.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Es war einst ein Rechner aus England, der seinen Weg um die ganze Welt fand.
Christoph Henninger und Clemens Langhans. Ich habe gleich 3 vom Raspberry Pi. So halt ich auch in einem Zeltstand. Gian-Andrea Konzett. Thomas D.
Carsten, sperr mal die Tür auf, damit da niemand vorhaut.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Der Wind, das himmlische Kind.
Es war mal ein Eierbecher, das war ein besonders fescher.
Alice Duchenne.
Diesmal habe ich es erkannt und das Was? Ist bestimmt die Person, die Moos, Mutzel und Wald Wuffel oder so ähnlich immer reingeschrieben hat. Das ist nämlich auch aus dem Traumzauberbaum. Das war mal ein Eierbecher, das war ein besonders fescher, ist aus dem Traumzauberbaum. Und der Traumzauberbaum war etwas, was nur DDR-Kinder kennen oder frühere DDR-Kinder kennen. Deswegen kennst du das nicht.
Ja, weil ich nämlich deine Lebensleistung nicht anerkenne.
Ach, was hat das damit nichts zu tun?
Ach so.
Und da habe ich tatsächlich eine sehr schöne Geschichte nämlich mit, weil ich weiß nicht, da war mein Vater noch da. Also ich war vielleicht so 3 oder 4, mein Vater ist abgehauen, als ich 4 war. Und ich war mit ihm in einem Buchladen in der nächsten Stadt und wollte den Traumzauberbaum haben, das Buch, und dazu gab es eine Kassette. Und da hat die Kassiererin oder Ladenbesitzerin zu mir gesagt, nee, das kannst du nicht haben, das ist zu teuer. Wo ich auch heute so rückwirkend denke, hä?
Was geht dich das an?
Aber es ist halt so sehr, ist glaube ich auch eine sehr typische Ostgeschichte.
So.
Und mein Vater hat es dann einfach gekauft, so ein bisschen aus Protest, aber auch, weil er immer so eine, also hat er ewig auch durchgehalten, solange ich noch bei meinen Eltern gelebt habe. Bücher gibt's immer. Da wird auch nicht lange drüber diskutiert, sondern Bücher kauft er mir immer. Und das war, ja, deswegen bin ich auch so eine Leseratte geworden. Ja.
Schöne Idee. Du kriegst nichts außer Bücher. Wenn du Bücher willst, kriegst du alle.
Kriegst du immer.
Schöne Idee eigentlich.
Habe ich auch bei meinen Kindern auch so weitergemacht.
Alice Le Chen.
Cristiano Del Tauscho.
Ich bin hier, weil der Wing Commander gegangen ist und so weiter.
Wach, Kindlein, wach, der Vater, der macht Krach, die Mutter holt die Muttersäge, ihr ist der Scheißbaum im Wege. Wach, Kindlein, wach.
Benny Dingsdar.
Chabos wissen, wer der DJ Bobo ist.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen, doch davon mal abgesehen und bei Lichte betrachtet sind sie im Grunde noch immer die alten Affen.
Der Fresh Cuber ist eine typische rheinländische Fritte.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Bestellung beim Universum, bitte Katharina Reiche feuern und Patrick Greichen wieder einstellen.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Mariana Friedrich.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Du und ich Hand in Hand und so weiter.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kati grüßt Joni.
Cecilia Mary Bell. Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Ja klar, haben sie gerade gepupst?
Simon Hägler. Antje Hanuschka. Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina feiert den Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Kurze Hose.
Katharina Hüll.
Benjamin Hub.
Also, manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Andere Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Lucinda Satterwhite ist gar nicht die Tante von...
Planes fly, cars drive, computers compute. If you base medicine on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the designs of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches.
Roland im Namen des Königs von Roland.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Michael Jes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Ich bin Kascha-Detektiv.
Skandal. Die deutsche Bevölkerung isst pro Jahr weniger Kartoffeln als der europäische Durchschnitt.
Kamikaze.
Jasmin Kieselierback.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Anna und Hagen, Knowles und Salewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Oliver Kohlfink.
Jeanette Lechner.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen. Florian Link. Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
Isolde mal duschen.
Der Rechenschieber ist ein Gerät, mit dem man Multiplikation, Wurzeln, Logarithmus und manchmal auch Sinus und Tangens hin und her rechnen kann. Man kann sich aber auch mit Priscilla und Gwyneth Molesworth einen ordentlichen Schwipf antrinken und den Rechenfieber Rechenfieber sein lassen. Hicks.
Robert Manik.
Nevermind.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Das Mullen.
Celine Neubich.
Audra und Nina sind verlobt.
Frank Nietzsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Annette Och und so weiter.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Boris Perner.
Public Service Announcement. Habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Axel Philipsenburg.
Nils Plantholt.
Josef Porter.
Nick Praus.
Sebastian Krapp.
Frau Rabe feiert den schwedischen Kladdak-Kladdak-Kanzdak. Sie feiert einen schwedischen Tag mit dem besten Schokoladenkuchen der Welt.
Axel Rasmussen.
Dispatches from the Nerdreich. Do not worry that the US will go to war against Venezuela. It will just be a 3-day special military operation.
Michael Reisler.
Adrian Renner.
Hast du da aus dem Auge drauf die ganze Zeit? Venezuela, Venezuela, passiert was? Und dann so.
Ja, aber jetzt nicht so akut. Also ich nehme das am Rande wahr, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ui, ui, ui.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter, wieder Henker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rotloff.
Tobias Salin.
Nee, anders.
Shit.
Salin. Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Konsis Gibidibi.
Aktuell ist aus dem Fachblatt Postillon. SPD völlig baff. Politiker gewinnt Wahl mit sozialdemokratischem Programm.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Knoblauchstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Tajov.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Der Ferdinand überweist ab Januar direkt aufs Konto und sagt bis dahin ganz oft Tschüss und so weiter.
Mareike grüßt Barbara und so weiter.
Lise grüßt die Katane und freut sich, dass es langsam Herbst wird.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
genießen weiter den Herbst. Und Priscilla und Gwyneth Mothworth grüßen den freundlichen Menschen mit dem Rechenschieber.
Rechenschieblehre. Moos, Mutzel und Waldwuffel, was auch immer das sein soll.
Nee, das sind zwei Figuren.
Du bist manchmal ist es wirklich sehr, sehr leicht, dein Gehirn zu hacken.
Du kannst es schon immer gut. Und liebst es.
Nein. Ich liebe nur dich.
Oh. Martin Unterlechner.
Jan von Fankenroy.
Robert Ferst.
Luisa Weyers.
If three switches und so weiter.
Es ist nicht wichtig, dem Leben mehr Tage zu schenken. Wichtiger ist es, den Tagen mehr Leben zu geben.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und zu guter Letzt, nicht zu sehr den Sand in den Kopf stecken.
Auch du nicht, Martin Balaschk.
Und damit vielen herzlichen Dank.
Danke für den Lebensunterhalt.
Das war die Wochendämmerung von Freitag, den 7. November 2025. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.